Medien global.
الرابع لألمانيا.
Schweinsteiger, bir boşluk buldu. Schweinsteiger, Kovacic çıkarıyor ve üçüncü gol geliyor.
Oggi gol de Klose. Gol de Klose. Gol de Alemania, gol de Klose. Gol de Miroslav Klose.
Thomas Müller.
Poggia il centro. E adesso è una goleada, la doppietta di Müller.
It's Podolski. Podolski's made it two. England are in trouble.
So klingt's im Ausland aus den Empfängern zum einheitlichen Fußball-Weltbild, was wir ja schon letzte Woche hier an dieser Stelle besprochen haben. Heute kurz vor dem Finale und Kleinfinale nun zum Ton, zum Kommentarton. Wie haben sich die Fußballreporter geschlagen? Die Fußball-WM 2010 war ja nicht nur wieder die Zeit des kollektiven Schauens, Schminkens und Autoflagge-Zeigens, sondern auch des Schimpfens auf die Kommentatoren im Fernsehen. Die Kritik an den TV-Kommentatoren in den sozialen Netzen ist vernichtend. Zum Beispiel gab es Kommentare wie sinnfreie Verbaldiarrhoe von Bellariti, lieber das Spiel auf Holländisch hören als Steffen Simon ertragen zu müssen. Florian König und Jürgen Klinsmann, was für Stümper, extrem schlechte Moderatoren auf RTL. Und wenn man die Spiele zum Beispiel bei Twitter parallel mitverfolgt unter twitter.com und dann mal einfach eingibt, zum Beispiel Bellariti, wenn er kommentiert, oder auch Steffen Simon und so weiter, dann kriegt man also eine Negativ-Abwatsche nach der anderen. Ist das jetzt repräsentativ? Sind die wirklich so schlecht? Oder ist das nur, weil man im Netz ja anonym schimpfen kann, hier eine Anballung der Negativäußerungen? Ich machte mich auf zum Chef vom Fußballmagazin Elf Freunde, Philipp Köster, in seinem WM-Quartier in Berlin-Friedrichshain, und ich fragte ihn nach Top und Flop.
Der Daumen hoch geht definitiv für Tom Bartels von der ARD, der meiner Meinung nach ist gut austariert da zwischen Sachlichkeit, einer gewissen Emphase, die zur Sportübertragung immer dazugehört, einfach viel Sachkunde, er kennt die Spieler sehr, sehr schnell, schätzt knifflige Situationen wie Verletzungen, Abseitsstellungen und so weiter relativ gut ein, ja, und ist insgesamt tatsächlich unaufgeregt, und das ist in dieser Liga der Marktschreier, die wir oft auch bei Fußballkommentatoren haben, schon, glaube ich, das größte Lob.
Aber er ist natürlich auch bei der Sache dabei. Beim Spiel Deutschland gegen Spanien war er auch, sagen wir mal, schon parteiisch. Ne? Also logischerweise, also da gibt es dann keine Ausnahme. Da möchte man ja doch schon, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Ist das in Ordnung?
Die Zeiten der 60er, 70er Jahre, wo Unparteilichkeit das allerhöchste Gut war, die sind, glaube ich, längst vorbei. Inzwischen kann man sich's nicht mehr leisten als Kommentator bei einem deutschen Spiel, gerade weil da Millionen Zuschauer vor der Glotze hocken und sich natürlich wünschen, dass Deutschland gewinnt, dann sehr unparteiisch zu sein. Da muss man schon nochmal eine Sympathie durchklingen lassen. Man muss natürlich auch Foulsituationen, kritische Situationen, gelbe Karten und so weiter immer ein ganz kleines bisschen für Deutschland kommentieren, sonst hat man keine Freude und wird tatsächlich von vielen, vielen Zuschauern, gerade in den Social Networks, auch als Vaterlandsverräter abgestempelt. Das ist dann nicht besonders angenehm.
Aber vielleicht nochmal einen kleinen Kommentar zu Bellariti. Der kommt nun wirklich sehr, 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 sehr schlecht weg. Hat aber mindestens 3 Auszeichnungen bester Sportkommentator in den letzten Jahren eingeheimst. Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Ist der tatsächlich so schlecht? Macht der Fehler? Ist der wirklich ein Labersack, wie ich auch gelesen habe?
Wenn Bellariti wirklich so schlecht wäre, wie in den Netzwerken immer gemacht wird, dann würde er, glaube ich, nicht regelmäßig die Endspiele großer Turniere kommentieren. Er wäre nicht quasi fast der Chefkommentator des zweiten deutschen Fernsehens. Ich glaube, er hat so ein paar Schwächen. Erstens, dass er zwanghaft seinen Spickzettel abarbeitet und spätestens in der 60. Minute, wenn nicht so allzu viel passiert, die unnützen Statistiken rauskramt. Er ist sicherlich auch nicht der, der in dramatischen Situationen immer dann das treffende Wort für die Situation hat. Aber er ist jemand, der relativ routiniert, relativ souverän seine Arbeit erledigt. Also wahrscheinlich trifft die ganz große Kritik ihn zu Unrecht, aber mitunter könnte er tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr mal weg aus der sicheren Ecke hin zur Improvisation, vielleicht auch mal zu gewagten Wortspielen gehen.
Wenn Bellariti nun nicht der schlechteste Reporter ist, wer ist es denn?
Ich persönlich schätze Steffen Simon sehr, aber er ist gleichzeitig als Kommentator mitunter ein bisschen unglücklich. Ich glaube, das liegt daran, dass er eigentlich niemand ist, der den großen Auftritt, die große Emphase liebt. Und gerade bei Deutschlandspielen wird das natürlich verlangt und er gibt es dem Publikum auch. Nur ich finde, dass das bei ihm immer ja doch relativ gestellt wirkt, wenn er den emotionalen Turbo auspackt und natürlich dann auch versucht, große nationale Momente einzufangen. Ich glaube, er ist eigentlich eher so ein Mann für Paraguay gegen Spanien oder für Brasilien gegen Holland, wenn es tatsächlich auf Sachkunde Urkunde angeht und weniger auf nationale Emphase.
Bei der EM 2004 hat die Deutsche Sprachzeitung kritisiert, dass unsere Sportkommentatoren zu emotionslos seien. Das würde ja dem widersprechen. Oder eben dann, wenn man es präziser formuliert, dann eben gestellt, emotionsvoll. Aber viele Anglizismen und kaum Beschreibungen. Also da hört man immer nur die Spielernamen, wohin der Ball geht, damit der Zuschauer, der möglicherweise die Rückennummer nicht auswendig kann. Haben Sie da eine Verbesserung gesehen?
Ich glaube, dass die Fußballreportage Fortschritte gemacht hat. Es gibt immer mal wieder Versuche von Tom Bartels, von Bellareti und anderen, auch mal taktische Feinheiten zu erklären, was eigentlich eine Doppelsechs ist, wie man in Ballnähe verschiebt und andere fußballerische Feinheiten. Nur man muss natürlich auch sehen, das hat oft mit dem Interesse des Publikums wenig zu tun. Also von den Leuten, die da vor der Glotze hocken, wissen glaube ich 70% nicht, dass David Odonkor nicht mehr mitspielt. Also von daher muss man wahrscheinlich auf ganz, ganz niederer Ebene erstmal anfangen, den Leuten das Fußballspiel zu erklären. Und daran scheitern natürlich viele Leute auch. Ich finde prinzipiell, man hat sich verbessert. Man ist definitiv nicht nur noch so ein Namensaufsager. Man ist auch nicht nur jemand, der dann herumschreit, wie es zum Beispiel 1990 noch Herbert Fassbender gemacht hat im Achtelfinale gegen Holland. Also eine Verbesserung ist spürbar, aber ich glaube nicht, dass sie vom breiten Publikum wahrgenommen wird.
RTL versucht es ja mit einer Doppelmoderation, Cleansy, noch daneben zu setzen. Aus meiner Perspektive ist der entbehrlich, aber wie sieht es ein Fachmann?
Ich halte Doppelmoderation seit der WM 1990, als Kalle Rummenigge neben Gerd Rubenbauer saß und eigentlich nichts anderes tat, als die Sätze von Gerd Rubenbauer zu wiederholen, ohnehin für gescheitert. In England funktioniert das merkwürdigerweise, aber in Deutschland überhaupt nicht. Auch weil Jürgen Klinsmann bei RTL nicht kapiert hat, was seine Rolle ist. Er müsste eigentlich als Assistent mal einen lustigen Kommentar, eine witzige Bemerkung, vielleicht auch eine Randnotiz, die dem Kommentator entgangen ist, nochmal bemerken. Oder tatsächlich dann die Fähigkeit haben, schon schnell zu analysieren, was ist da eigentlich auf dem Spielfeld passiert. All das kann er nicht. Er paraphrasiert eigentlich auch immer nur das bereits Gesagte und das ist sehr, sehr überraschungsarm. Also von daher hätte man sich Klinsmann als Co-Moderator sparen können.
Wie sieht's aus mit der Co-Doppelmoderation am Rande des Spielfelds, sozusagen in der Halbzeitpause davor und danach als Auswertung, als Analyse? Also da haben wir das eingespielte Team Netzer-Delling. Im ZDF ist es Frau KMH, Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit Olli Kahn. Und jetzt muss ich überlegen, dann gibt es noch das Traumpaar Beckmann und
Scholl,
genau. Ist das eine Variante, die man durchaus weiterziehen sollte oder müsste nicht eigentlich ein Sportkommentator dieses Faktenwissen haben?
Wie so eine Doppelmoderation aussehen soll, haben Delling und Netzer ja jetzt über viele Jahre lang gezeigt, lustig, fundiert, mit einer gewissen Frotzelei, die auch immer dazu gehört, also einer gewissen Rivalität zwischen beiden. Dieses Experiment im ZDF mit Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn kann eigentlich als gescheitert gelten. Die schauen sich die ganze Zeit an wie so ein Ehepaar, das kurz vorm letzten Termin beim Scheidungsrichter steht, haben sich irgendwie überhaupt nichts zu sagen, die Chemie stimmt nicht. Die ganze RTL-Geschichte mit Günther Jauch und Jürgen Klopp ist ebenfalls einfach nicht gut, weil sie nicht funktioniert, weil Jürgen Klopp eigentlich über Fußball reden will, aber die ganze RTL-Maschinerie auf pure Unterhaltung getrimmt ist.
Es war bei Kerner besser aufgehoben damals?
Ich fand Jürgen Klopp 2006 bei Kerner besser aufgehoben, weil Kerner so sehr auch ein Showman ist und natürlich auch um die Gesetze des Showbusiness weiß, trotz allem am Fußball interessiert war. Und Jürgen Klopp hat sich da wohler gefühlt. Jetzt mit Günther Jauch hat man das Gefühl, Jürgen Klopp wartet auf die 100-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Also es ist wahnsinnig viel Unterhaltung, Entertainment und gerade die Analysen, die Jürgen Klopp ja eigentlich auszeichnet, die fundierten Analysen dann auch am Taktiktisch, die gehen völlig unter in diesem Geschrei. Also wenn man bei RTL ist und in der ersten Reihe singen 150 Leute, du hast die Haare schön, dann ist es eher schwierig, am Taktiktisch die Doppelsechs zu erklären.
Bliebe noch die Radiokommentatorenleistung. Wie sieht's da aus? Haben sich die Kommentatoren gut geschlagen?
Ich glaube, es ist immer sehr, sehr dankbar, bei einer Weltmeisterschaft Spiele zu übertragen. Man darf dann oft ja auch in ganzer Länge übertragen. Man darf sich auch ein bisschen ausprobieren. Oft werden ja Doppelmoderationen bei diesen Spielen, weil einer 90 Minuten lang nicht durchhält. Ich finde, Radio ist gerade natürlich, wenn man im Auto sitzt, eine nette Alternative und man erfährt die Tore vorher. Also es ist der exklusive Genuss, wenn man Radio hört, dass man schon jubeln kann, während 10 Sekunden später erst das Fernsehbild ankommt. Insofern ist man tatsächlich mit dem Radio vorne dran.
Philipp Köster, Chefredakteur vom Fußballmagazin 11 Freunde. Das Interview in Videoform nach der Sendung im Netz. Mrs. Martin.
This is my life.
Ich wusste, dass das Thema hier so ein bisschen die Zuhörer spaltet. Kerstin kam gerade zu mir. Reaktion am Telefon?
Ja, Reaktionen an der Verkehrshotline sogar. Man wollte sich einmischen in diese Diskussion. Steffen Simon, der beste Fußballkommentator, wo gibt?
Das lassen wir mal so stehen, ja.
This is my time, this is my time.
Wir ist es mal Time. Sascha aus dem Jahr 2002 mit einem offiziellen Fußballlied. Wenn Sie sich einbringen wollen, unter Facebook Medienmagazin können Sie gerne Ihren Senf dazugeben. This is my time, sagt sich jetzt auch der hier.